aus der Sicht Marias wird das schwierig mit Jesus. Da ist das liebende Herz einer Mutter, die ahnt, oh weh, wenn er so weitermacht, das könnte nicht gut ausgehen. Lieber in den sicheren Hafen der Familie. Lieber, Anführungsstrichen, normal sein. Lieber nicht so ganz groß auffallen. Und Jesus? Bei Jesus hat man manchmal den Eindruck, gerade radikal, gerade drauf. Wenn er nicht schon älter wäre, könnte man sagen, Pubertät. Immer so extra, immer was Besonderes, immer dagegen. Das stimmt natürlich bei Jesus so nicht, er ist nicht pauschal immer dagegen. Aber alle Menschen, die mit ihm in seiner Zeit damals zu tun hatten, merken etwas davon, dass hier einer ist, der eine andere Norm hat, einen anderen Zielpunkt, eine andere Orientierung und sich davon eben leiten lässt und die normalen Normen und Überlegungen im Leben und in der Frömmigkeit dann auch, wenn es nötig ist, hinter sich lassen kann. Letztes Mal habe ich diese Predigt überschrieben mit schlechtes Benehmen. Und wir haben eben schon in der Zusammenfassung oder in der freien Wiederholung von Lea gehört, von der Situation, dass Jesus eben inzwischen im Land unterwegs ist und immer auffälliger wird und dann irgendwann Mutter und Geschwister kommen und sagen, ach komm, lieber nach Hause. Es wird jetzt immer schwieriger für dich und wir können das nicht mehr mit ansehen und wir haben echt Befürchtungen. Und Jesus erscheint an dieser Stelle fürchterlich radikal und fast vor den Kopf stoßend, dass er dann sagt, und den Vers hast du schon, Thomas? Den Vers haben wir dann letzte Woche schon gehört, dass er sagt, wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das ist der Zielvers auch des heutigen Gottesdienstes. Also das, was Jesus sagt, wie er sich verhält, tut weh. Maria und den Geschwistern. Und er stößt auch alle so gesellschaftlichen Normen, allen gesellschaftlichen Normen so richtig vor den Kopf. Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Nach dem Gottesdienst und in der Woche, jetzt in der Woche, haben mich die eine oder der andere angesprochen, hat gesagt, wie machst du das jetzt wörtlich? Wie kommst du jetzt aus der Nummer heraus? Ich habe ja letztes Mal euch auch mitgegeben, diese Fragestellung, wie ist das eigentlich mit unserem Blick auf Familie und Beziehungen? Und welchen Stellenwert hat Jesus oder Gott an dieser Stelle? Wie kommst du aus dieser Nummer raus? Ich weiß nicht, ob ich da rauskommen muss, aber ich möchte euch ein paar Vorschläge machen. Wie gehen wir damit um, dass Jesus so unglaublich radikal ist, auch bei dem, was ja auch für uns in unserem Lebensalltag und in unseren Lebensvorstellungen meistens zumindest auch einen ganz hohen Wert hat, nämlich Familie und Beziehungen. Ein erstes. Eine erste Lösung. Du hast eine neue Familie. Martin Luther nennt das Süße an dieser Geschichte. Jesus bezeichnet die Menschen im Haus, wo er jetzt gerade ist, so den er predigt, seine Jünger, die da sind und viele andere. Jesus bezeichnet die Menschen als seine Brüder und Schwestern, ja sogar als seine Mutter. Wer Gottes Wort hört und sein Leben danach ausrichtet, wird eingeordnet, aufgenommen, hineingenommen in eine neue Familie. Ihr Lieben, Jesus ehrt uns, indem er uns seine Familie nennt. Also da, wo Menschen sind, die das tun und für denen das wichtig ist, was hier steht, wer Gottes Willen tut, der ist Jesu Schwester, Jesu Bruder, ja, sogar Mutter. Und er macht uns darauf aufmerksam, das seid ihr nun auch füreinander. Jesu Familie ist keine Ein-Kind-Familie. Da gehören eine Menge dazu. Ihr seid das nun auch füreinander. Weil ihr meine Familie seid, sagt Jesus, seid ihr auch untereinander Familie. Also Gemeinde Jesu ist kein Verein, selbst wenn wir als Gemeinschaft das formal gesellschaftlich, also formal rechtlich sind. Aber das macht uns nicht aus. Familie, Gemeinde Jesu ist keine Behörde, kein Klassenzimmer, kein Arbeitgeber, keine Arztpraxis, kein Kulturbetrieb. Die Gemeinde, unsere Gemeinde, hat den Rang einer Familie. Jetzt schaut mal nach rechts und nach links. Ihr nicht, ihr seid sowieso Familie, aber schaut mal nach rechts und links. Bruder, Schwester. Ja, selbst in der natürlichen Familie gibt's noch eine andere Stellen, einen anderen Stellenwert. Eine andere, na, Rangordnung will ich jetzt gar nicht sagen. Das sind deine Schwestern und Brüder. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich weiß, die sind nicht immer so dolle. Aber das ist auch in unseren natürlichen Familien so. Trotzdem stimmt's. Jesus bekommen wir nur, wirklich nur, mit seiner Familienbande. Und Luther nennt das das Süße an dieser Geschichte. Mir ist das wichtig, dass du das, dass ihr das heute hört. Du bist für Jesus Familie. Familie hat man, egal was passiert. Familie bleibt man, egal was passiert. Du bist für Jesus Familie, jetzt und für immer. Und so wird er für dich sorgen. So wird er mit dir feiern. So wird er mit dir trauern. Und so wird er sich an dir freuen. So wird er dich ertragen, selbst wenn du dich daneben benimmst. Du bist Jesus nicht peinlich. Also, ja, vielleicht manchmal. Aber trotzdem bist du Schwester und Bruder. Eben wenn doch, naja, macht nichts. Das ist das Süße an der Geschichte. Wir, die wir durch die Taufe und den Glauben mit Jesus verbunden sind, sind nun Familie mit ihm und miteinander. Oh, jetzt war ich einen zu früh. Zwei Bemerkungen noch dazu. In diesen Tagen begegnete ich einer jüngeren Frau und in unserer Begegnung kam dann so auch am Rande, im Gespräch wurde so am Rande deutlich, dass sie mit ihrer leiblichen Familie große Schwierigkeiten hat. Oder die mit ihr, wer weiß, man kann ja immer nie so ganz da reingucken. Zu Vater und Mutter war nur ein sehr gebrochenes Verhältnis da. Geprägt von viel Unverständnis und von Vertrauensbruch und ja, also nicht so richtig schön und gut. Ich habe so im Gespräch gedacht, das wünsche ich dir, dass du entdeckst, dass deine Familie größer ist. Du hast nicht nur diesen Vater und diese konkrete Mutter und vielleicht auch noch Geschwister. Du hast viel mehr Menschen, die dir Familie sind und sein wollen und sein können. Das wünsche ich dir, dass du das als Trost empfindest, wenn du von deiner eigenen irdischen Familie enttäuscht bist, von abwesenden Vätern, von kontrollierenden Müttern, von dunklen Familiengeschichten, von Einsamkeit und enttäuschtem Vertrauen. Euch allen sei das zum Trost gesagt. Ihr habt eine größere Familie und vielleicht an dieser Stelle sogar eine neue Familie, die von etwas anderem geprägt ist. Und ich habe den einen und die andere kennengelernt, die tatsächlich in der Beziehung zu christlichen Schwestern und Brüdern das entdeckt haben, dass hier etwas aufgewertet und ausgefüllt wird, was in ihren irdischen Familien nicht mehr möglich ist oder nicht möglich war. Eine erste Bemerkung und die zweite noch dazu. Ihr Lieben, das wirft auch ein Licht auf das, was wir als Gemeinde sind, wozu wir füreinander berufen sind, was einer für den anderen sein darf und sein soll, als Bruder und als Schwester, als Mutter, die für ihr Kind durchs Feuer ginge und nicht nur für unsere Buddies, also unsere Lieblingsmenschen und besten Freunde, gerade auch für die anderen, die Neuen, die manchmal Fremden und Schwierigen. Familie. Denn wer Gottes Wort hört und sein Leben danach ausrichtet, der ist Familie. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt auch in den Arm nehmen. Ich sehe das gerade hier so genommen. Okay. Ich glaube, damit kommen wir noch ganz gut zurecht, oder? So kann man das mit dieser Jesus-Geschichte aushalten, der sich so an dieser Stelle so abwehrend verhält, Maria, seiner Mutter gegenüber und seinen Geschwistern, und dafür andere zumindest symbolisch in den Arm nimmt und sagt, guck her, das sind sie. Stellt euch das nur ganz konkret vor. Jesus säße jetzt hier, vielleicht säße er nicht mal hier vorne, sondern da hinten. Und die anderen ständen draußen und sagen, das ist ja blöd, was du da machst und so, das ist ja gefährlich. Und dann steht Jesus auf, dreht sich um und sagt, ihr seid es. Meine Familie. Jetzt kommt das Zweite. Im Konfliktfall bist du frei. Auch dazu finden wir etwas bei Martin Luther, der diesen Text auch durchbuchstabiert und bei dem man auch merkt, dass er damit ganz schön zu tun hat. Martin Luther fragt, ja Jesus, das ist ja ganz schön und gut, aber sollten wir nicht das vierte Gebot achten? Du sollst Vater und Mutter ehren. Ist es nicht gerade das Anstößige an Jesu Verhalten, dieses Abwehrende, das Maria entehrt? Von Martin Luther finden wir die Antwort, natürlich sollen wir Vater und Mutter ehren. Die Szene damals in Kapernaum ist kein Freibrief, die eigene Familie zu vernachlässigen oder sich den häuslichen Pflichten zu entziehen. Aber wie lösen wir diesen Knoten, diesen Konflikt? Luther sagt, wenn die, die ich ehren soll, mich von Gottes Wort fernhalten wollen, dann darf ich ihnen nicht gehorchen. Dann darf ich ihnen nicht folgen. Da wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Wenn die, die ich in meinem irdischen Sein, in das Gott mich hineingestellt hat, von Gott und seinem Wort fernhalten wollen, darf ich ihnen nicht folgen. Jesus hatte es bereits angekündigt. Es wird Streit geben unter euch, wenn der eine mir vertraut und folgt, während die andere sich mir entzieht. Es wird Streit geben. Wir finden auch andere Jesusworte, wo er genau das sagt und manchmal noch schärfer. Das Schwert wird zwischen euch sein. Und nicht, weil ihr euch nicht riechen könnt oder weil ihr euch verletzt habt, sondern weil es um mich geht. Und das war schon am Anfang so und ist es bis heute. Familien, die im Glauben an Jesus Christus nicht eins sind, gehen einen schweren Weg. In unserem Neuen Testament wird der christliche Partner stets dazu ermutigt, treu und liebevoll beim nichtchristlichen Partner zu bleiben. Das gilt zugleich auch das andere. Niemand darf mich von Gottes Wort, von der Nachfolge fernhalten. Darin darf ich nicht gehorchen, als Mensch, der zu Jesus gehört. Das vierte Gebot, Vater und Mutter ehren, steht immer unter dem ersten Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich befreit hat, neutestamentlich, der dich erlöst hat von Sünde, Tod und Teufel. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nichts anderes neben mir haben. Gott über alles fürchten und ihn lieben. Auch das schreibt Martin Luther in großer Klarheit. In seinen für uns etwas harten Worten, verflucht in den Abgrund der Hölle hinein, sei aller Gehorsam, der der Obrigkeit, Vater und Mutter, ja auch der christlichen Kirche gehorsam und dabei Gott ungehorsam ist. Das ist eine andere Sprache und da muss man mal ein bisschen schlucken. Aber darum geht's. Das heißt, die Geschichte aus Kapernaum, sie ist quasi eine Blaupause, ein Beispiel dafür. Jesu Familie wollte ihn unterbrechen. Lea hat das eben so schön dargestellt. Da ist einer, der Aufmerksamkeit erregt. Und das macht Marias Herz unruhig. Und wir wissen nicht genau, was sie bewegt, aber man spürt diese Unruhe und dieses Unwissen und diese Frage, Mensch, wie kommen wir mit diesem Jesus zurecht? Und wie geht's mit ihm weiter? Seine Familie wollte ihn unterbrechen. Und Jesus empfindet, sie wollen mich von meinem göttlichen Auftrag abhalten. Und deshalb widersetzt er sich Mutter und den Geschwistern. Deshalb widersetzt er sich allem gebräuchlich Üblichen der damaligen Zeit. Da wird schon schwerer. Gedanklich können wir das vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen. Wir finden ja immer wieder Menschen, die für sich wissen, ich habe einen besonderen großen Auftrag und von diesem Auftrag darf mich nichts abhalten. Das ist uns manchmal irgendwie plausibel, vor allen Dingen, aber dann, wenn es uns selbst betrifft, wenn es in unserer Familie eine Rolle spielt oder wenn ich betroffen bin, weil ich Jesus nachfolgen will und in Konflikt mit meinen Geschwistern oder meinen Eltern komme, dann ist es schon schwieriger mit der Plausibilität. Jesus macht deutlich, wo solche Konflikte auftreten, hat Gott Vorfahrt. Und das schafft Freiheit. Gottes Wort hören und das Leben danach ausrichten, das darf mir niemand verbieten. Das ist Freiheit. Aber wir sind damit noch nicht am Ende. Das dritte, die dritte Lösung, Vorsicht vor trautes Heim, Glück allein. Hat jemand diesen Spruch noch irgendwo hängen? Na gut, ihr traut euch vielleicht nicht, es zu sagen. Es wird noch unbequemer. Wenn bei diesem Thema, wie ist das Jesus und die mir vertrauten Beziehungen und wichtigen Beziehungen und von Gott ja gesetzten und gewollten Beziehungen. Man kann bei diesem Thema von beiden Seiten vom Pferd fallen. Es hat es in der Familie immer wieder gegeben, oder in der Christenheit, und auch im persönlichen Erleben, dass Menschen anfangen, die irdische Familie zu vernachlässigen und sich dabei auf Jesu Vorbild berufen. Dass das so nicht funktioniert, sollte eigentlich deutlich sein. Wir dienen Gott, hören auf sein Wort und lassen unser Leben davon prägen, und auch und gerade dann, wenn wir gute Eltern, treue Geschwister und liebevolle Kinder sind. Ich sag mal so sehr flapsig, das gehört sich so, auch als Christenmensch oder vielleicht gerade als Christenmensch. Aber auch die andere Seite birgt Gefahr. Wir können dieser Jesus-Geschichte ihren Stachel ziehen und sagen, für mich hat die Familie oberste Priorität. Sie steht an erster Stelle. Und in Klammern gesagt, wenn Jesus etwas von mir will, dann muss er sich da einordnen. Das ist, hat es mal jemand gesagt, verbürgerlichtes Christsein. Die christliche Familie zieht sich kollektiv ins traute Heim zurück, wo Glück allein regiert. Natürlich mit Tischgebet und biblischer Geschichte am Kinderbett. Doch was ist, wenn Jesus von dir mehr will? Was, wenn er ein Opfer verlangt, einen Dienst, jemanden aufzunehmen, für jemanden zu sorgen, eine Last zu tragen, eine Aufgabe in der Gemeinde treu zu übernehmen? Was, wenn er uns als Familie etwas zumutet, weil er uns etwas zutraut und uns gerade so segnen will? Was, wenn wir deshalb auf manches verzichten müssen, auf Gemütlichkeit und Ruhe, weil wir gebraucht werden? Was, wenn unsere Ressourcen, Zeit, Geld und Kraft für Gottes Reich erbeten werden und eine familiäre Anschaffung warten muss? Ich glaube, ihr merkt, um was es geht und was ich meine. Auch das gehört hierher und auch das müssen wir mit dieser Geschichte hören. Nicht nur im Konfliktfall kann es sein, dass Jesus uns über unsere eigenen Grenzen hinausruft und es etwas kostet. Ja, es kann teuer werden, Jesus nachzufolgen. Es kann einen Preis haben. Hab und Gut, Haus und Hof, Kind und Kegel, Auto und Neubau, Musikschule und Gartenparty, alles schön und gut. Aber wie steht das im Verhältnis zu Gottes Reich? Und damit ist es noch nicht getan. Eine letzte Perspektive bleibt. Wer ist mein Gott? Je länger ich mich mit dieser Geschichte und auch ähnlichen Sätzen aus den Evangelien und ähnlichen Ereignissen aus den Evangelien mit Jesus beschäftige, desto deutlicher wird, Jesus ist viel häufiger mehr, als was wir meistens so in ihm sehen. Jesus hat eine Radikalität in seinem Leben gehabt, die wir heute, glaube ich, in unserem Leben und auch in unserer Verkündigung und unseren Kirchen oft abgeschwächt haben. Und es fällt uns oft schwer, dieser Radikalität zu folgen. Also nicht nur gedanklich zu folgen, sondern noch viel mehr in unserem Leben. Und das sage ich jetzt nicht euch, sondern das sage ich uns. Jesus treibt hier in dieser Frage etwas auf die Spitze. Auf seine unnachahmlich radikale Weise macht er etwas sichtbar, das wir immer wieder hören müssen. Er stellt die Frage nach der inneren Hierarchie unseres Lebens. Darum geht es hier. Es geht im Letzten in dieser Frage, in dieser Geschichte um diese Frage, welchen Stellenwert hat mein Gott? Wer ist mein Gott? Wie einst die alten Propheten demonstriert Jesus durch diese sehr provokante Haltung, was ihm am Herzen liegt. Wenn Jesus uns ruft, fragt er immer nach der Mitte oder nach dem Wichtigsten unseres Lebens. Und Menschen haben es immer wieder verstanden, diese Frage mit Bedingungen zu beantworten. Jesus, wenn du mir diese oder jene Bitte erfüllst, dann. Jesus, wenn du diese Krankheit heilst, dann. Wenn du meiner Karriere nicht im Weg stehst, wenn ich die Kontrolle über meine Zeit behalten darf, wenn du mir nicht quer in mein Familienleben hineinredest, dann. Wenn meine Liebste und meine Liebsten der Mittelpunkt meines Lebens bleiben dürfen, dann. Ihr Lieben, wenn wir so reden, Jesus, ich folge dir, wenn, dann ist das, was hinter dem Wenn steht, unser Ein und Alles. Das ist der Schatz, unsere Mitte, unser Herzensding. Das ist das Unverhandelbare. Wenn Jesus uns ruft, dann ist er selbst der Unverhandelbare. Er will mein Schatz sein, meine Mitte, der mein Herz besitzt, mein Ein und Alles. Weil ich zu seiner Familie gehöre und von ihm das Versprechen der Ewigkeit empfangen habe, dann ist alles andere verhandelbar. Jesus, ich folge dir, unabhängig davon, was geschieht, unabhängig davon, ob du meine Bitten erfüllst, Krankheit nimmst oder zumutest, ob meine Karriere abhebt oder zum Erliegen kommt, egal wie du meine Zeit ordnest oder mein Familienleben gestaltest, wann es Vorfahrt hat und wann wir zu Opfern oder Einschränkungen bereit sind. Das ist dann das Unverhandelbare. Und meine irdische Familie ist dann eben genau das, meine irdische Familie. Im Sinne der Nachfolge und der Zugehörigkeit zu Gott, Platz 2. Nie das Herz meines Lebens, nicht mein Gott, sondern meine Menschen. Und nebenbei gesagt, vielleicht tut das unseren Ehen und Familien ja auch manchmal gut, wenn sie nicht mein Gott sein müssen, sondern nur Menschen, nachgeordnet, nicht mein Ein und Alles. Geliebte, aber nicht Angebetete. Wichtig, aber nicht letzter Halt und Trost im Leben und im Sterben. Vorletzte und nicht Letzte. Menschen eben, nicht Gott. Ein bedeutender, wichtiger Lebensbereich, aber nicht die steuernde Mitte. Ich glaube, das macht Jesus an diesem Tag in Kapernaum deutlich. Gottes Wort und die Nachfolge Jesu sind keine Kandidaten für Wenn-Dann-Sätze. Ich weiß nicht, ob euch jetzt wohler ist. Ich vermute eher nicht. Mir selber übrigens auch nicht. Ich habe mir jetzt die Freiheit genommen, das, was ich meine, in dieser Geschichte entdeckt zu haben, einfach einmal auch ganz deutlich zu sagen. Und vielleicht merkt ihr es auch ohne Wenn und Aber. Und es gibt andere Tage, an denen Jesus eben uns nicht so auf die Pelle rückt. Aber heute fragt er, welchen Platz darf ich in deinem Leben haben? Wo stehe ich in deiner inneren Hierarchie? Seine Familie. Das sind die, die Gottes Wort hören und danach trachten, ihr ganzes Leben danach auszurichten. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt Amen sagen könnt. Das heißt nämlich, dem stimme ich zu. Amen.